Es ist Donnerstag, der 14. März.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages mit Jakuda Marinic.
Herzlich willkommen bei Apokalypse und Filterkaffee, dem News-Kaviar unter den Apokalypsen. Ich habe heute einen Gast, der anscheinend kaum warten kann, dass er zu Wort kommt, aber ich darf noch zwei Sätze zu ihm sagen. Ich kann sagen, jahrzehntelang hat er die Süddeutsche mit zu den wichtigsten Blättern dieses Landes gemacht. Er war Chefredakteur der Zeitung. Er ist eine wichtige Stimme im Diskurs zu auch verschiedensten Themen, einer davon Migrationspolitik, Asylpolitik, überhaupt jemand, der viel zu Rechtsthemen immer zu schreiben und zu sagen hatte, der im Fernsehen war, im Radio war, der jetzt bei Apokalypse und Filterkaffee ist, am Montagmorgen Premiere feiert hier bei uns. Herzlich willkommen, Herbert Brandl.
Ja, ich bin gern da und bin gespannt, worüber wir reden werden.
Ja, wir reden gleich über ganz existenzielle große Fragen, denn wenn ich schon einen so jahrzehntelang erfahrenen Journalisten habe, dachte ich, dann gehen wir gleich mal in die in eine Zeit, die vielleicht etwas länger her ist, aber nichtsdestotrotz muss jeder durch.
Was ist denn da schiefgelaufen?
T-Online berichtet von einer Führerscheinstatistik, immer mehr Schüler fallen bei der Prüfung durch. Es ist kaum zu glauben, aber es gibt noch ein Problem mit den jungen Leuten, und zwar sie fallen durch Führerscheinprüfungen. Bei den theoretischen Prüfungen scheitern inzwischen so viel, dass der TÜV-Verband im vergangenen Jahr 42% der Fahrschüler die theoretische Prüfung nicht bestanden haben. 3 Prozentpunkte mehr als im Vorjahr. Das heißt, Jahr um Jahr werden die Leute unfähiger, eine Fahrschulprüfung zu bestehen. Angesichts der steigenden Durchfallquoten muss aus Sicht des TÜV-Verbandes der Fokus darauf gelegt werden, die Fahrausbildung zu stärken. Herbert, mit all deiner Expertise, wie berechnest du den Bremsweg in Metern?
Mit dem Rechnen habe ich es nicht. Ich war auf dem mathematischen Gymnasium. Seitdem ist Rechnen für mich etwas, was ich in der Praxis kaum noch anwende. Und ich war auch mal, du hast da mein Vorlieben erwähnt, ich war mal Richter. Und über die Richter sagt man Judex non calculat. Der Richter rechnet nicht, nicht mal Bremswege. Dafür hat er nämlich im Strafprozess einen Gutachter, der das ausrechnet.
Und dann fragen wir dich mal was ganz Unprofessionelles, eine Führerscheinfrage. Was glaubst du, darf man nackt Auto fahren? Also nicht nur an den Füßen?
Das kommt drauf an, wer nackt Auto fährt. Aber wenn ich die Frage ernsthaft beantworten soll, der Richter würde sagen, handelt es sich um einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr nach 315b des Strafgesetzbuchs, dann kann ich es mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren bestrafen und 3 Punkten in Flensburg. Aber ich denke, so gefährlich ist der Eingriff nicht. Wie gesagt, es kommt darauf an, wie in der Juristerei so oft.
Das ist schon wieder so eine Juristenantwort. Es kommt darauf an, wie oft werde ich das hören?
Es kommt darauf an, wer sich da auszieht und wer nackt rumfährt. Man kann ja zu Tode erschrecken, wenn man da durchs Fenster schaut. Oder man kann seinen Bremsweg berechnen und sagen, da halte ich mal an und schau zu.
Ja, dann lassen wir dich mal einen Bremsweg gewähren und gehen zu den großen Fragen dieses Tages. Es gibt nämlich viele.
Die Schlagzeile des Tages.
Scholz bekräftigt sein Nein zum Taurus. Heftiger Schlagabtausch mit Röttgen, berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Ja, der Bundeskanzler Olaf Scholz hat bei der Lieferung deutscher Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine nochmals eine klare Absage erteilt. Besonnenheit ist nicht etwas, was man als Schwäche qualifizieren kann, wie einige das tun, sondern Besonnenheit ist das, worauf die Bürgerinnen und Bürger in diesem Land einen Anspruch haben, sagte Scholz gestern bei seiner ersten Befragung in diesem Jahr im Bundestag. Turbulent wurde es bei einer Rückfrage von CDU-Außenpolitiker Röttgen, ob Scholz der Auffassung sei, dass Frankreich und Großbritannien durch die Lieferung der Marschflugkörper Kriegsbeteiligte geworden seien. Wenn Sie diese Frage verneinen, stellt sich die Anschlussfrage, warum Sie die Gefahr sehen, dass Deutschland Kriegsbeteiligter würde, wenn Deutschland sich auf gleiche Weise verhalten würde. Scholz wiederum hielt Röttgen daraufhin vor, Halbwahrheiten zu kommunizieren. Als Röttgen zurückgab, er habe Scholz lediglich zitiert, sagte der Kanzler, nein, durch die Lieferung der Waffen wird man nicht Kriegsbeteiligter. Niemand hat das gesagt, ich nicht und auch sonst keiner, den ich im verantwortlichen Umfeld der Bundesregierung kenne. ungewöhnlicher Schlagabtausch ging heute auch viel durch die sozialen Medien. Ist ein Thema, über das auch du deinen Prantls Blick vor kurzem geschrieben hast. Hast geschrieben, Respekt Kanzler. Wo stehst du denn in dieser wochenlangen Debatte um den Taurus-Marschflugkörper und vielleicht auch über die Debatte als solche?
Die Debatte als solche war gewiss keine Sternstunde, wie manche gemeint haben. Sie war gehässig und ich hätte mir gewünscht, man würde über die wirklich elementaren Themen, wie muss die militärische Hilfe ausschauen, wie schaut die Notwehrhilfe für die Ukraine aus, gibt es Grenzen für diese Notwehrhilfe. Man hätte mit größerem Respekt voreinander, es gibt die unterschiedlichen Positionen, die sind bekannt, aber jede dieser Positionen verdient Respekt. Ich bin ganz sicher kein Pazifist, aber ich achte und respektiere die Pazifisten und bewundere sie auch. Es gibt eigentlich im Bundestag überhaupt keinen mehr. Und ich denke mir, es wäre vielleicht ganz gut, wenn jemand klare pazifistische Positionen vertreten würde. Aber das war nicht der Gegenstand der Debatte heute. Ich habe in dem Newsletter, den du gerade zitierst, auf den Amtseid des Kanzlers hingewiesen. Er hat geschworen, Schaden vom deutschen Volk abzuwenden. Und wenn er der Meinung ist, das Risiko für das deutsche Volk ist bei der Lieferung des Taurus zu groß, dann respektiere ich das. Deswegen sage ich Respekt Kanzler. Man hat dem Olaf Scholz so oft vorgeworfen, er erkläre sich nicht. Dann hat er sich erklärt und dann passt es ganz vielen, die mehr wollen, wieder nicht. Ich denke, es ist gut zu respektieren, dass er sich klar äußert. Und wenn man dann, wie es Röttgen gemacht hat, sagt und im vorwurfsvollen Ton sagt, vertrauen Sie der Ukraine nicht. Was soll das heißen, der Ukraine? Wer ist die Ukraine? Ich kann sagen, ich vertraue Selenskyj. Dann muss ich als Nächster sagen, ich weiß nicht, wie lange Selenskyj noch regiert, wenn ich in ihn das Vertrauen setze. Wenn ich den Taurus als sehr komplexes und weitreichendes Waffensystem und sehr gefährliches Waffensystem liefere und muss darauf vertrauen, dass die ukrainische Seite die Zusagen einhält, die Waffe nicht auf Ziele weit weg von der Front in Russland einzurichten und damit die Kriegsgefahr auch für Deutschland zu steigern. Wenn ich darauf vertrauen will, dass solche Zusagen eingehalten werden, muss ich mich an Personen halten, weil ein Abstraktum wie die Ukraine als Staat nicht Zusagen einhalten kann. Da brauche ich ein Gegenüber.
Aber da würde ich jetzt gerne, gerade Röttgen hat an der Stelle ja gesagt, die sich bisher an alle Absprachen gehalten haben. Also alles, was bisher mit der Ukraine vereinbart wurde, wie Waffen, die man ihnen geliefert hat, verwendet wird, das hat die Ukraine eingehalten. Ich würde aber eins gern hervorheben, uns vor die Augen halten, nämlich dieses, dass wir verschiedene Positionen respektieren. Denn ich würde auch sagen, ich habe da eine ganz andere Perspektive drauf als du, finde mich aber trotzdem eine Pazifistin. Und ich habe vor einem Jahr oder vor anderthalb oder als es anfing in der New York Times tatsächlich einen Artikel geschrieben, wo ich mir gewünscht habe, dass Scholz anders Position bezieht und dass er klarer sagt, was er will. Du hast für deinen Newsletter sehr viel Zuspruch erhalten. Also ich finde es genau deswegen wichtig, dass man eben nicht sagt, man kann in Deutschland nicht reden und nicht beide Positionen vertreten. Ich glaube, man kann beide vertreten, man kann über beides sprechen. Ja. Wichtig ist, dass keine Seite die andere unter Generalverdacht stellt, keine der anderen unterstellt, es wäre egal, was passiert, sondern dass man gemeinsam überlegt und aushandelt. Und ich finde, umgekehrt bei deinem Newsletter gab es ganz viele Menschen, die das auch so sehen wie du, dass sie sagen, sie sind froh, dass Scholz eben da nachdenkt. Ich würde nicht mal mehr sagen zögern, weil er hat jetzt wirklich viel geholfen. Als ich das geschrieben habe, war ja wirklich eine Unentschiedenheit. Und da sind wir im Moment nicht.
Er hat ganz viel geliefert.
Genau,
und er
hat
sagt ganz jetzt, viel geliefert. Er sagt jetzt, er will besonnen handeln und er denkt nach und er entscheidet sich dann. Und Du sagst, ich habe ganz viel Zustimmung bekommen.
Ja, du hast aber auch Kontra bekommen, darauf wollte ich hinweisen.
Ich habe Kontra bekommen, aber auch mit Sätzen und mit Wörtern, wo ich sage, nein, so geht's nicht. Wenn jemand zu mir sagt, ich bin ein Lumpenpazifist und damit ein Jargon verwendet, der in alten Zeiten üblich war, dann werde ich grantig. Das ist eine Art von Auseinandersetzung, die ich in einem demokratischen Staat und auch in einer parlamentarischen Debatte nicht dulden will. Bei aller Unterschiedlichkeit der Positionen, ich muss die andere Position mit Respekt behandeln. Man kann dem Scholz nicht vorwerfen, dass er sich seine Sache leicht macht. Er hat sie begründet, dann kann ich sagen, ich bin anderer Meinung. Aber es abzuqualifizieren und zu sagen, da verrät jemand die deutschen Interessen, oder Ähnliches, so kann die Debatte nicht ausschauen.
Ich bin da ganz bei dir. Wir sind immer schneller am Beleidigen als am Diskutieren. Aber ein Diskussionspunkt ist ja legitim, nämlich zu sagen, dass andere Länder, die sich ja auch nicht leichtfertig die Sicherheit ihrer Bevölkerung riskieren, nämlich Frankreich, Großbritannien zum Beispiel, ja durchaus liefern. Also man muss ja dann umgekehrt sagen, warum ist Deutschland in diesem Punkt der Meinung, dass Deutschland da mehr gefährdet sei? Und das war einer der wichtigen Kritikpunkte, die ich auch akzeptabel fand, einen Ton vorgebracht, den ich legitim finde, auch bei deinem Newsletter zu sagen, ja, aber ist nicht eigentlich der Einsatz für den Frieden in diesem Moment auch Russland deutlicher in die Schranken zu weisen, weil Putin jetzt auch schon in seinen eigenen Staatsinterviews vor der Wahl jetzt schon selber letztlich sagt, naja, die Ukrainer, die haben jetzt ja nicht mal mehr die Munition, was soll ich mit denen verhandeln, im Sinne von, ich kann mir das Land ja jetzt aneignen, wie ich will. Also dieses, dass ein Land ohne Munition in diesem Krieg dasteht, gefährdet ja die Sicherheit auf eine andere Art auch.
Nun ja, die Ukraine steht nicht ohne Munition da. Auch wir haben unendlich viel geliefert. Und die Frage, über die wir uns streiten, ist ja, mit welchen Lieferungen und mit welcher Unterstützung und mit welcher Hilfe komme ich zum Frieden beziehungsweise zu Verhandlungen. Ich habe von Anfang an gesagt, ich würde auch, wenn es um den Frieden geht, mit dem Teufel verhandeln. Ich kriege immer Gänsehaut, wenn wir von den Waffen reden, wenn im Logo, wenn für die Kindernachrichtensendung mit sprechenden Raketen geworben wird oder wenn die Dinge erklärt werden, weil ich mir immer denke, mein Gott, diese Waffen, von denen wir reden, ob jetzt der deutsche Taurus besser und noch gefährlicher ist als die englische, die britische und die französische Rakete, darüber kann man ja streiten. Und wir beide sind keine Waffenexperten. Aber wir wissen alle beide und alle Zuhörer wissen es auch, dass es um Waffen geht, die Menschen töten. Und für mich.
Ja, aber an der Stelle muss man sagen, es geht ja auch um Waffen, die Menschen retten. Also in dem Moment, in dem du einen Aggressor hast, der mit seinen Waffen tötet, ist ja die Tatsache, dass du jemandem zur Verteidigung Waffen gibst, ja auch eine Waffe, die Leben rettet. Also das ist halt die andere Seite des Arguments.
Es macht zugleich beides. Es rettet und es tötet. Und deswegen will ich so schnell wie möglich Waffenstillstands- und Friedensverhandlungen haben, weil es Leben auf beiden Seiten, wenn wir einen ordentlichen Vermittler haben, was ich mir erhoffe, was dann zu einem Waffenstillstand führt, der, ich sag's nochmal, der Leben retten kann.
Ja, also wir werden das heute nicht ausdiskutieren, aber ich glaube, es ist ganz wichtig zu sagen, dass ja seit 2014, seit dieser Krieg herrscht, ganz viele Versuche gab, dass es Teilabtretungen von Land gab, dass Putin sich an solche Vereinbarungen nicht gehalten hat, dass allein dieser ganze Krieg, dass es ihn gibt, ein Ergebnis dessen ist, dass Putin sich an solche Vereinbarungen eben nicht gehalten hat. Also, dass ich schon finde, angesichts der letzten 10 Jahre, dass es schwer ist, von der, aus meiner Sicht, verständlichen Fantasie auszugehen, dass du mit Putin einen Frieden herbeihandeln kannst, der nicht zur Auslöschung der ukrainischen Identität auch in großen Teilen des Landes, die er sich dann da einhängen, führen könnte.
Das will ich nicht, Jagoda, und ich will aber trotzdem, dass verhandelt wird. Ich will nicht, dass von vornherein gesagt wird, das Ergebnis der Verhandlungen steht schon fest. Es kann keinen Waffenstillstand und keinen Frieden geben. Ich muss, um der Opfer willen der ukrainischen Opfer und auch der russischen Opfer. Es sind ja auch Opfer von Putin, die russischen Soldaten, die dort sterben. Ich muss um der Opfer willen versuchen zu verhandeln. Mit welchem Ergebnis? Wir beide wissen es nicht.
Ich glaube, Verhandlungen wünschen sich alle, wünscht sich auch die Ukraine. Sie wollen eben nur nicht aus der Unterlegenheit heraus wegverhandelt werden. Und damit gehen wir zum nächsten Thema.
Grüße aus der Phrasenhölle.
Omar Courage. FDP blamiert sich völlig mit Werbung für Strack-Zimmermann, berichtet der Westen. Am Dienstag haben die Liberalen die Kampagne zur EU-Wahl präsentiert, mitsamt der Wahlplakate. Im Mittelpunkt Agnes Strack-Zimmermann, dazu der Schriftzug Omar Courage, ein Plakat, das für Spott und Häme sorgt. Der frühere Tatort-Regisseur Tom Bohn etwa, bis 22 selbst in der FDP, macht sich darüber lustig. 11. Klasse, Deutschgrundkurs, Mutter Courage vom Brecht. Geschäftstüchtige Frau, die im Krieg verdient und sogar ihre Menschlichkeit unterordnet. Tatsächlich interpretieren viele den Slogan Oma Courage auf dem Wahlplakat als eine Anspielung auf das Drama Mutter Courage und ihre Kinder von Brecht. Das Stück spielt im 30-jährigen Krieg und diese Mutter Courage will als gewissenlose Händlerin im Krieg viel Geld verdienen. Die Geschäftemacherei ist ihr wichtiger als das Leben ihrer Kinder, die sie letztlich alle an den Krieg verliert. Ein bekanntes Zitat von ihr: Ich lass mir von euch den Krieg nicht madig machen. Pikant in diesem Zusammenhang, Strack-Zimmermann gehört zu den lautesten Befürworterinnen von Waffenlieferung an die Ukraine. Ist eine Anekdote des Politikbetriebs, aber hat sich da jemand verrannt mit diesem Wahlplakat?
Nun ja, man soll Wahlplakate jetzt nicht überbewerten. Da hat irgendein Werber gemeint, es sei pfiffig, und aus den Gründen, die du genannt hast, ist es wirklich nicht pfiffig. Eine Geschäftemacherin ist Marie-Agnes Strack-Zimmermann sicherlich nicht, auch wenn sie manche vorwerfen, dass sie irgendwie für Rheinmetall werben würde. Rheinmetall braucht keine Werbung. Die Aktienindizes für Rheinmetall steigen ganz ohne Strack-Zimmermann, weil Munition gebraucht wird, weil Munition teuer ist. Und weil in Kriegszeiten Rüstungskonzerne florieren. Aber vielleicht, jetzt würde ich den Bogen schlagen zu dem, was du eingangs gesagt hast, dazu, warum so viele Fahrprüflinge durchfallen. Irgendwie ist die Lesekompetenz nicht nur bei Fahrschülern, sondern vielleicht auch bei Werbeagenturen und bei der FDP nicht sehr ausgeprägt.
Und wie hast du jetzt die Brücke geschlagen zu unseren Fahrschülern? Dass die FDP-Werber das nicht richtig, den Brecht verstanden haben, oder?
Die Werber haben den Brecht nicht verstanden oder kennen ihn gar nicht und haben ihn nicht gelesen. Und ich denke, das ergibt jedenfalls, ergeben meine Unterhaltungen mit Gymnasiallehrern, die sagen mir immer, die Lesekompetenz lässt nach. Und die PISA-Studienergebnisse kommen ja nicht von ungefähr. Das sind ja grauenerregend. Und ich glaube, das spiegelt sich auch in den Ergebnissen der Führerscheinprüfung. Ich kenne Abiturienten, die zweimal durch die Prüfung gefallen sind. Vielleicht fehlt es an der Konzentrationsfähigkeit, vielleicht sind sie nicht ausreichend leistungsbewusst, vielleicht ist es ihnen wurscht, vielleicht sagen sie, das geht schon irgendwie. Wenn ich mich an meine eigene Fahrprüfungszeit erinnere, dann hat man halt die Fragen gepaukt und dann hat man das Zeug runtergekreuzelt. In Windeseile, und normalerweise hat man da keinen Fehler gemacht, wenn man einigermaßen konzentriert ist und das Zeug einigermaßen vorbereitet hat.
Also du attestierst quasi allen eine Konzentrationsschwäche, und weil sie sich schlecht konzentrieren können, wissen sie auch nicht mehr, was Brecht geschrieben hat und titeln quasi die Strack-Zimmermann in den Ruin als eigene Werbekampagne. Das ist der Preis der Aufmerksamkeitsstörungshandys sozusagen.
Nein, ich sage, es fehlt an der Lesekompetenz.
Ja. Aber man muss ja dazu sagen, das wirst du gar nicht so mögen, aber es gab einen berechtigten Einwand. Sie ist ja, glaube ich, nur wenige Jahre älter als Scholz, und würde man irgendwie bei Scholz titeln Opa der Nation?
Ich weiß es nicht. Meinetwegen könnte man das auch titeln. Dann hätte man halt keinen Bezug zur Mutter Courage. Ich würde da das Alter nicht überbewerten. Ich kenne viele Menschen, die sind in weit jüngeren Jahren Opa. Und die sind mit 66 schon Uropa oder Uroma. Jetzt soll man da nicht überempfindlich sein bei solchen Qualifizierungen.
Zwick mich bitte mal.
AfD, migrantische Mitglieder gegen Verfassungsschutz in Stellung. Zeit berichtet. Wir haben jetzt schon vor ein paar Wochen davon berichtet, diese schöne E-Mail der AfD an ihre Mitglieder, mit der sie Mitglieder mit Migrationshintergrund gesucht hat, inklusive der Definition, was ein Migrationshintergrund genau ist. Jetzt gibt es dazu Neues. Bühne dafür war der Prozess zwischen der AfD und dem Verfassungsschutz. In dem Prozess geht es um die Frage, ob die gesamte AfD vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextreme Vereinigung geführt werden darf. Um den Vorwurf des Verfassungsschutzes zu entkräften, die AfD unterscheidet zwischen einem ethnisch definierten deutschen Volk und einem rechtlich definierten Staatsvolk, schlug Roman Reusch, Mitglied des AfD-Bundesvorstands, vor, AfD-Mitglieder mit Migrationshintergrund als Zeugen zu befragen. Jetzt sind wir wieder bei Zeugen und vor Gericht, also ganz dein Metier. Es geht um AfD, um Rechtsextremismus, etwas, das du Jahrzehnte, würde ich sagen, begleitest. Wie blickst du nach Münster?
Mit Empörung, ehrlich gesagt. Ich habe den Live-Ticker verfolgt. Die Art und Weise, wie hier Befangenheitsanträge zu Dutzenden abgeworfen werden, wie die AfD versucht, das Gericht zu verarschen, um es mal deutlich zu sagen. Es hat mich empört und ich hoffe nur, dass der Senat die Ruhe und die, jetzt bin ich schon wieder bei der Konzentration, die Konzentration behält, die Dinge souverän zu entscheiden. Die Befangenheitsanträge abzuschmettern. Es ist ja auch so, das haben wir auch schon, ich mache einen kleinen Sprung, in Corona-Zeiten erlebt, dass die AfD versucht hat, sich plötzlich die Grundrechte anzuziehen und so zu tun, als sei die AfD die allergrößte Grundrechtspartei. Es war sogar so, dass der Gauland mich im Bundestag zitiert hat, meine Kolumnen, und gesagt hat, der Brandl ist auch der Meinung, dass die Corona-Maßnahmen, jedenfalls ein Teil der Corona-Maßnahmen, grundrechtswidrig sind. Diese Partei hat sich als Grundrechtspartei aufgespielt, die sie wirklich nicht ist, weil sie schon massiv gegen den Artikel 1 die Menschenwürde, die Würde des Menschen ist unantastbar, in ihrer täglichen Politik verstößt. Und so ähnlich ist es jetzt auch. Man sucht sich Migranten, um seine Migrantenfeindlichkeit, seine Pläne zur Deportation, zur Ausweisung von Migranten, von Flüchtlingen, von Asylbewerbern zu tarnen. Es ist ein durchsichtiges, perfides, abscheuliches Spiel und ich hoffe...
Aber warum kommen Sie damit durch? Also man sagt ja immer, die sei so stark mit diesen Verfahrenssachen. Das gibt es ja auch oft, dass man sagt, sie seien sehr gut vorbereitet, eben genau das Regelwerk des demokratischen Systems gegen die Demokratie zu nutzen. Wieso gelingt es Ihnen?
Die kommen doch nicht durch.
Wo siehst aber du sie denn verzögern das? Ja, den Prozess. Man redet jetzt wieder über sie.
Die verzögern den Prozess und ich meine, dass das Gericht bei diesen Verzögerungen nicht mehr lange zuschauen sollte. Natürlich muss das Urteil vor den Europawahlen ergehen. Das ist der durchsichtige Versuch der AfD, das Ganze hinauszuschieben, um die Wahlchancen nicht zu gefährden. Dann so zu tun, als wären die Richter befangen, weil womöglich der eine oder der andere bei einer der Großdemonstrationen dabei war. Es ist alles ziemlich lächerlich und ich bin der Meinung, dass der Rechtsstaat sehr viel schneller, sehr viel heftiger und sehr viel klarer reagieren sollte.
Und was würde sich ändern? Also wenn wir jetzt ganz ehrlich sind, wir diskutieren ja seit Anfang des Jahres schon AfD-Verbot und plötzlich hier wäre es gesichert, rechtsextrem einzustufen. Ich meine, in den Niederlanden jetzt ein Rechtspopulist wie Wilders kommt nicht zur Macht, weil es nicht geht. Also werden wir dieses Problem der AfD, kommen wir dem näher, wenn wir das Ganze als gesichert rechtsextrem eingestuft haben?
Nun ja, vielleicht geht ja tatsächlich ein Parteiverbot. Vielleicht werden von der Klarheit der gerichtlichen Voten tatsächlich Leute abgeschreckt. Und vor allem, es ist für bestimmte Bereiche leichter zu reagieren. Wir haben in den Tagen gehört, dass 100 Rechtsextremisten als Angestellte im Bundestag arbeiten, als persönliche Referenten von AfD-Abgeordneten. Und da fange ich schon zu schmunzeln an und denke mir, wenn ich mich erinnere an die Reaktionen des Staates nach 9/11, wo plötzlich alle möglichen Leute Sicherheitsrisiko waren und nicht mehr am Flughafen Koffer durchleuchten durften. Da wurden Hunderte freigestellt und kriegten nicht mehr den Sicherheitsstempel. der notwendig ist, um dort zu arbeiten. Aber im Bundestag sollen ausgewiesene Rechtsextremisten arbeiten dürfen. Da bleibt mir die Spucke weg.
Und was gäbe es da rechtlich in der Hand? Und umgekehrt, Herbert, würde ich von dir auch gern wissen, es sagen ja immer viele, was bringt uns ein AfD-Verbot, wenn du den potenziellen AfD-Wähler ja nicht verbieten kannst? Also das Gedankengut hast du ja nach wie vor in der Gesellschaft.
Nun ja, es kann jedenfalls nicht mehr passieren, dass die AfD zur Macht greift. Es kann nicht mehr passieren, dass sie gegebenenfalls den Ministerpräsidenten stellt. Es kann nicht mehr passieren, dass die Lehrpläne von Schulen diktiert. Es kann nicht mehr sein, dass sie die Gerichte besetzt und die Verwaltungsbehörden mit ihren Leuten ausstattet. All das wäre extrem gefährlich. Und das kann ich verhindern auf die Art und Weise. Und noch einfacher, ein Parteiverbot ist ja wirklich, wie wir wissen, nicht ganz einfach durchzusetzen, dauert auch lang. Ich meine, ein Verfahren nach Artikel 18, also die Aberkennung eines Teils der Grundrechte und die Nichtwählbarkeit von einzelnen Personen, die massiv agitatorisch und verfassungsfeindlich auftreten, wie Björn Höcke durchzusetzen, das halte ich nun für ein ziemlich einfaches Spiel und ich verstehe nicht, warum die demokratische Politik davor zurückschreckt.
Da gibt es aber auch viele, die sagen, das wäre noch schwieriger, einem Individuum Grundrechte abzuerkennen und ob das dann nicht so die Märtyrerrolle stärken würde. Also nicht, dass ich es denke, aber es gibt natürlich auch Leute, die das so sehen.
Man muss die Dinge irgendwann einfach versuchen und tun. Und das für mich, dieses Agieren, dieses klare Agieren ist für mich ein Kennzeichen der wehrhaften Demokratie und auch des Stolzes auf diese Demokratie und auf diese Rechtsstaatlichkeit. Wenn ich ewig rumdruckse und sage, wie es auch viele meiner Kollegen machen, mein Gott, die repräsentative Demokratie wird ja dadurch gefährdet, wenn ich da bestimmte Menschen, bestimmte Politiker, Verfassungsfeinde ausschließe. Die repräsentative Demokratie ist nicht dafür da. Verfassungsfeindlichkeit und Verstöße gegen die Menschenwürde zu repräsentieren. Da stehe ich fassungslos vor solchen Argumenten. Die Mütter und Väter des Grundgesetzes, um mal diese beliebte Formulierung zu sagen, haben nicht gewollt, dass man mit den Grundrechten die Grundrechte aushebelt.
Aber wenn du jetzt nach Münster siehst und wenn du siehst, dass es ihnen schwerfällt, also dass es wirklich auch juristisch oder auch zumindest im Rechtsbereich man den Eindruck hat, sie drucksen rum. Ist es was, wo du jetzt nach Jahrzehnten in Deutschland, wo du siehst, wie ein Land mit dem Asylrecht, mit was auch immer gekämpft hat, würdest du dir wünschen, dass man da eine stärkere Wehrhaftigkeit zeigt? Oder glaubst du, wir schöpfen das aus im Moment als Bundesrepublik?
Wir haben jetzt 2 Tage lang verhandelt in Münster. Ich denke nicht, dass man schon sagen kann, das Gericht, der Senat, das Oberverwaltungsgericht Münster druckst rum. Er macht diese seltsamen Rituale erst einmal mit und ich wünsche mir, dass man dann und zwar möglichst schnell zu einer klaren Entscheidung kommt.
Das ist sie jetzt, die Wende.
CSU fordert Reform des Streikrechts, das berichtet die Süddeutsche Zeitung. Angesichts der Streiks bei der Bahn und in anderen Bereichen fordert die CSU-Landtagsfraktion eine Reform des Streikrechts. Im Bereich der kritischen Infrastruktur und der öffentlichen Daseinsvorsorge sollen Streiks demnach an Bedingungen geknüpft werden. Ein obligatorisches Schlichtungsverfahren vorab, eine Mindestfrist für die Ankündigung eines Streiks und verpflichtende Vereinbarungen der Tarifparteien zur Mindestversorgung und von Notdiensten. Klar ist, Streiken ist ein verfassungsrechtlich geschütztes hohes Gut, sagt Fraktionschef Klaus Holczek der Deutschen Presseagentur. Aber inflationäres Streiken schädigt das Ansehen unseres Landes und den Wirtschaftsstandort Deutschland. Streik muss bestreikt werden, muss gekürzt werden. Übertreiben wir es? Übertreiben dies?
Der Fraktionsvorsitzende der CSU ist ein Quatschkopf.
Okay, und das, warum? So viel zum Diskurs.
Man muss es auch pointiert sagen, er ist ein Quatschkopf, weil er die Qualität des Streikrechts nicht anerkennt. Das Streikrecht ist in der Bundesrepublik schon streng geregelt und im internationalen Vergleich hat Deutschland, auch wenn es momentan im Gefühl, auch in meinem Gefühl anders ist, wenig Streiktage. Das fühlt sich anders an, ist aber so. Was ist streng geregelt? Streiks dürfen nur während der Tarifrunden stattfinden. Die dürfen nur auf Ziele gerichtet sein, die in Tarifrunden erreicht werden können. Also mehr Lohn, kürzere Arbeitszeit und in Krankenhäusern und in Kraftwerken, also in der ganz kritischen Infrastruktur, gibt es Notdienstvereinbarungen. Die dürfen nicht komplett den Betrieb lahmlegen. Und die Bayern, die CSU, sind sehr gut darin, sich auf eine momentane Stimmung zu setzen und dann auf der Stimmung zu surfen, in der Hoffnung, damit eine Zeit lang gut dazustehen. Aber die Grundrechte, das Grundgesetz, auch der Artikel 9 Absatz 3, um den es hier geht, da ist das Streikrecht geschützt, ist nicht aus Wachs und nicht aus Plastilin, das man schnell mal wegen einer augenblicklichen Stimmung ein bisschen rumkneten kann.
Ist es jetzt auch Wesselskis Ergebnis oder glaubst du, er schöpft das im besten Sinne aus oder denkst du, er übertreibt und fördert dadurch natürlich auch Gegner heraus?
Natürlich übertreibt er. Streik stört und diese Streiks stören in besonderem Maße. Der Wieselski will der Bahn wehtun, mit Recht, er übertreibt dabei. Aber man muss wirklich sehen, es fehlen Tausende von Lokführern, es fehlen Tausende von Schienenkilometern, es fehlen Zehntausende von Weichen, die zurückgebaut wurden. Darunter leiden die Bahnfahrer mehr als unter dem aktuellen Tarifkonflikt. Und ich glaube, das muss man dahinter sehen. Und wenn ich das, was dahinter liegt, hinter dem Streik und die Defizite bei der Deutschen Bahn sehe, dann habe ich ein gewisses Verständnis für den Streik und sehe, dass der Streik Symptom einer sehr viel größeren Krise der Deutschen Bahn ist. Der Wieselski ist natürlich ein Machtmensch mit narzisstischem Gehabe, aber da kenne ich auch andere.
Ja, und außerdem war Machtmensch, wenn du gegen Mächte kämpfen willst, hast du ja eh keine Chance, wenn du es nicht bist. Und ich kann ehrlich gesagt in einem narzisstischen Zeitalter, wenn jeder jedem Narzissmus vorwirft, wenn das sogar aus dem Gesundheitskodex rausgeworfen wurde, weil wir es letztlich heute eh alle irgendwie sind, ist das auch so ein komisch diskreditierender Vorwurf, denke ich.
Nun ja, und die Gerichte, in dem Fall die höchsten Gerichte, haben ja tatsächlich einige Male sehr deutliche Urteile gefällt, die auch bei der momentanen Streiklage eine Rolle gespielt haben. Die Gerichte haben ja ein Verbot des Streiks abgelehnt. Das Bundesarbeitsgericht hat schon 1971 gesagt, der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit muss eingehalten werden und das Gemeinwohl darf nicht offensichtlich verletzt werden. Das sind jetzt so Gummiformulierungen, aber auch bei so Streiks, die einen, die auch mich so ärgern und die meine privaten Pläne durcheinander bringen, dass man da einfach sagen kann, der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ist massiv verletzt, wie es die CSU tut. Das ist schon ein bisschen übertrieben.
Unbegrenzte Unmöglichkeiten.
Der Spiegel bilanziert die Corona-Politik. Die polarisierende Corona-Politik von Bund und Ländern. 2020, vor 4 Jahren, breitet sich Covid-19 weltweit aus. Der erste Lockdown wurde dann am 16. März, also quasi übermorgen, beschlossen. Und am 22. März umgesetzt. Wir haben es zwar schon in einigen Wochenendbeilagen thematisiert, aber Herr Ribert, ich wollte mit dir unbedingt drüber sprechen, in Kürze, in pointierter Form, was während Corona gut gelaufen ist und was auch nicht. Natürlich bilanzieren gerade die nächste Runde. Viele sagen, es wird nie bilanziert, es gab nie eine Aufarbeitung. Der Spiegel hat versucht, verschiedene Stimmen zu Wort kommen zu lassen, darunter Horst Seehofer, der damals Innenminister war, und Gesundheitsminister Lauterbach. Der sagt, der größte Fehler war, dass wir bei den Kindern zum Teil zu streng gewesen sind und mit den Lockerungsmaßnahmen wahrscheinlich etwas zu spät angefangen haben. Rechtswissenschaftler Stefan Huster ergänzt seine Sicht, die Debatte über eine allgemeine Impfpflicht habe die Stimmung unnötig angeheizt. Ihre Gegner hätte man nicht beschimpfen dürfen. Manche Maßnahmen seien zudem übertrieben gewesen. Nächtliche Ausgangssperren etwa, das Redeverbot im Harz, die Flatterbänder an den Spielplätzen gesperrt zum Schutz vor Ansteckung. Ich will da kurz mit dir reden, weil auch du wie ich jemand war, der immer wieder dann gefragt hat, du noch radikaler aus dieser Grundrechtsperspektive, ja, was passiert hier, wen vergessen wir? Also viele Dinge, die damals so manchmal nicht so einfach hervorgebracht werden konnten, ohne nicht doch zu fragen, passt der jetzt gut genug auf die vulnerablen Gruppen auf? Die Stimmung war schwierig im Land. Bis heute sagen viele Teile dessen, was wir als Spaltung der Gesellschaft beschreiben, entstand in dieser Zeit. Reicht dir diese Bilanz, die der Spiegel macht, und können wir das überhaupt leisten, das aufzuarbeiten, und was müsste passieren, um dieses Vertrauen, das einige da verloren haben, zurückzugewinnen in die Medien, in das deutsche Rechtssystem?
Mir reicht es hinten und vorne nicht. Ich will weit mehr an Aufarbeitung haben. Ich bin deshalb ganz entschieden und ganz massiv für eine sogenannte Enquete-Kommission des Bundestags, also für eine Untersuchungskommission, in der alle politischen Fraktionen Sachverständige entsenden, und zwar Sachverständige aus allen, nicht nur die Virologen und die Pandemiespezialisten, die wir während der Pandemie zur Genüge gehört haben, die Pädagogen, die Kinderärzte, die Lehrer, die Eltern, ganz viele, die gelitten haben, auch die Vertreter der Alten, da sind wir tatsächlich bei den Omas und bei den Opas. Du hast gerade die Kinder genannt, bei denen viele heute sagen, die Maßnahmen, die Schulsperrungen waren überzogen, auch die Art und Weise, wie man die Alten abgeschottet hat und die Alten und die Pflegeheime zugesperrt hat und die Menschen, die Kontakt brauchen, die dann Kontakt zu ihren Angehörigen brauchten, die alten Menschen völlig isoliert hat.
Wie willst du es aufarbeiten, frage ich mich manchmal. Also du hast ja jetzt schon dieses vierte Jahr, du hast zig solche Titel oder Geschichten, wie der Spiegel sie jetzt macht, du hast doch auch im Fernsehen werden Impffehler, aber wenn du in den sozialen Medien drüber schreibst, kommt sofort eine Armee an Leuten, die sagen, das ist nie wieder gut zu machen, was jetzt auch hier der Stefan Huster beschrieben hat, dass du Leuten...
Ich suche gar nicht nach Schuld, das ist gar nicht meine Intention. Für Schuldzuweisungen werden Untersuchungsausschüsse da, die will ich gar nicht haben. Ich will wissen, was soll künftig gemacht werden, was muss anders gemacht werden, was muss im Infektionsschutzgesetz geändert werden.
Also du willst die Hebel, die den Rechtsstaat dann künftig nicht so leicht aushebeln. Also im Grunde kam ja dieser Prozess, ne? Da haben wir die Ministerpräsidenten, die treffen sich und wie Fürstentümer warten wir jeden Tag die Dekrete ab und dann wissen wir, wie viele Kilometer wir mit dem Pferd gehen dürfen. Alles unter dem Prämisse, wir dürfen niemand anstecken.
Solche Lächerlichkeiten will ich nicht mehr haben. Die Ministerpräsidentenkonferenz war und ist ohnehin kein Gremium, das irgendwo grundgelegt ist im Grundgesetz.
Ja, aber das war doch schon interessant, dass du diese Tatsache dann nicht mal mehr wirklich öffentlich viel diskutiert hast. Du hast im Abputz oder in Fachblättern der Demokratie hat man gesagt, das ist ein nicht demokratisch legitimiertes Gremium, was jetzt seit über einem Jahr, wann ist der Notstand beendet? Die Impfung kam raus, der Notstand wurde immer noch nicht beendet. Also, dass dann Misstrauen entstanden ist, ist finde ich richtig.
Das verstehe ich völlig und ich bin ja auch misstrauisch. Ich habe ein Buch geschrieben damals, das im Untertitel hieß Grundrechte in Quarantäne, und ich will diese Art von Quarantäne nicht mehr erleben und deswegen plädiere ich so vehement für eine Enquete-Kommission, die dann nach den Beratungen, nach den Diskussionen, den breiten Diskussionen, die dort geführt werden müssen, klar und deutlich sagt, wie ein Infektionsschutzgesetz für künftige Pandemien, für künftige Katastrophen aussieht und das deutlich macht, dass die Dinge, die wir erlebt haben, die Maßnahmen, die wir erlebt und erlitten haben und die teilweise schon wieder vergessen worden sind, nicht die Blaupause sein dürfen für die nächste Pandemie und für die nächste kritische Situation.
Trotzdem muss man auch die hören, die sagen, es ging ja darum, Leben zu retten, und wir haben ja faktisch durch die Maßnahmen auch Leben gerettet. Also dein Weg raus wäre zu sagen, nicht auf dieser emotionalen Ebene, sondern wirklich juristisch zu gucken, wie kannst du bei der nächsten Krise Leben retten, ohne gleichzeitig die Grundrechte aller mit einer Selbstverständlichkeit zu beschneiden.
Ich muss ja entscheiden, welche Maßnahmen sind verhältnismäßig, welche Maßnahmen sind adäquat und welche sind geeignet. Wir haben ja viele Maßnahmen, von denen wir jetzt wissen, sie waren absolut ungeeignet.
Wo man damals schon wusste, dass sie sind. Ausgangssperre nachts, gab es nie Belege für.
Richtig, und das will ich gern festgehalten haben. Ich will nicht, dass wir in eine neue Pandemie, in eine neue Katastrophensituation so hineinschlittern wie zuletzt.
Ich glaube, mein Schwein pfeift.
Polizeieinsatz in Trier. Frau füllt Kaninchen mit Wodka ab. Das berichtet der SWR. Nachdem Polizisten in Trier Süd eine Betrunkene nach Hause eskortiert haben, finden sie im Bett der 47-jährigen Frau ein Kaninchen. Das Tier lag eingemummelt zwischen Decken und Kissen. Es habe alle Viere von sich gestreckt. Es seien nur noch schwache Lebenszeichen zu erkennen gewesen. Die stark alkoholisierte Bewohnerin erklärte, sie habe das Kaninchen aus einem Garten in der Nachbarschaft mitgenommen und ihm Wodka zu trinken gegeben. Das Kaninchen sei umgehend in eine Tierklinik gebracht worden, wo es unter ärztlicher Aufsicht seinen Rausch ausgeschlafen habe. Inzwischen sei das Kaninchen wieder bei seinem eigentlichen Besitzer, der sich artgerecht um das Tier kümmere. Damit schließen wir fast den Bogen zum Führerschein, zum Trinken. Wann warst du das letzte Mal mit Kaninchen und Wodka zugegen?
Mit Kaninchen bin ich umgegangen, als meine Kinder klein waren. Da gab es Kaninchen,
Hast
Hasen und mehr.
Hast du gerade gezeichnet, während ich das Kaninchengeschichtchen vorgelesen habe?
Ja.
Ich habe das doch gehört. Ja. Was hast denn du gezeichnet?
Ein Hasen.
Ja, ich sehe es.
Ich kann zwei Dinge besonders gut zeichnen. Das ist Nikoläuse und Hasen. Aber das bringt uns bei der Geschichte mit dem Wodka nicht weiter. Du willst eigentlich wissen, wann ich zum letzten Mal betrunken war.
Ja.
Richtig betrunken bin ich nie.
Nein.
Aber ich habe vor ein paar Tagen, als ich in meinem Heimatort in Nittenau in der Oberpfalz mich mit Cousins und Cousinen getroffen habe, etwas getrunken, was du wahrscheinlich nicht kennst, nämlich Bärwurz. Ein alkoholisches Getränk, das einen sehr intensiven Geschmack hat und einen ungeheuren Alkoholgehalt. Und von dem Ding habe ich 5 oder 6 getrunken. Das ist schon heftig, aber weil es klar ist und wunderbar destilliert, hat man am nächsten Tag eigentlich keinen Kopfweh. Also ein ideales Getränk. Vielleicht hätte man dem Hasen Bärwurz oder dem Kanickel Bärwurz geben sollen.
Das kannst du nächstes Mal ja mir anbieten. Bärwurz, ich bin ganz gut mit klarem Verdauen. Insofern hoffe ich, du bringst irgendwann mal Bärwurz mit zum nächsten Treffen, vielleicht Apokika live.
Vielleicht sollte man dann die Sendung umbenennen in Bärwurz und wie heißt die Sendung noch?
Filterkaffee, nee, und Apokalypse. Apokalypse und Bärwurz.
Wir nennen die Bärwurz und Filterkaffee.
Bärwurz und Filterkaffee. Das klingt auch gar nicht schlecht zum Frühstück, Bärwurz und Filterkaffee. Auf jeden Fall danke ich dir sehr, dass du hier mit mir den Tag begonnen hast. Heute Abend sieht man dich bei Markus Lanz, der uns freundlicherweise für diese Folge heute hier sein berühmtes Podcast-Studio zur Verfügung gestellt hat. Ich freue mich, dass du da warst und hoffe, ich höre dich hier irgendwann wieder.
Danke, alles Gute, ja.
Alles Gute, ciao, ciao.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Womans-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Adrian Breder. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahiel. Ton und Schnitt Niki Fränking. Neue Episoden gibt es täglich. Überall, wo es Podcasts gibt.
Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung.
Hallo, ich bin Jan Müller. Olli Schulz und Jan Delay sind zwei der großen Namen, mit denen ich in den letzten Wochen über ihr musikalisches Gesamtwerk gesprochen habe. Und das, wie immer, sehr ausführlich. Denn bei meinem Podcast Reflektor geht es nicht nur um Musik, sondern auch um die Geschichten hinter der Musik. Ich selbst spiele bei Tokotronic. Ich weiß, was es bedeutet, Musik zu machen, in einer Band zu spielen, Alben aufzunehmen und auf Tour zu sein. Ich kenne alle Facetten, die sich mit diesem Beruf verbinden. Euphorie und Drama. Und genau darüber spreche ich mit meinen Gästen bei Reflektor. Was verbindet uns? Was unterscheidet uns? Reflektor gibt euch einen Blick hinter die Kulissen der Musikwelt, den ihr sonst so nirgendwo bekommt. Die Liste der Menschen, mit denen ich bereits sprach, ist lang. Deichkind, Campino, Jens Rachut, Doro Pesch, Judith Holofernes, Casper, Igor Levit, Haftbefehl, Esther Bejarano, Charlie Hübner und viele, viele mehr. Music is a healing force of the universe. Reflektor, der Musikpodcast. Jeden Freitag. Ich freue mich drauf und ich freue mich auf euch. Wir hören uns. Euer Jan Müller.